Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Libyen, ein Jahr nach dem Aufstand gegen Machthaber Gaddafi. Wo steht das Land heute? Gibt es etwas zu feiern? Wie geht es den Menschen? Sonja Zekri, die Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, ist in diesen Tagen aus Libyen zurückgekehrt. Ivana Pribakovic hat mit ihr gesprochen.
Das Tagesgespräch.
Sonja Zekri, Sie sind in diesen Tagen zurückgekommen von einer Reise durch Libyen. In einer Woche sind Sie sozusagen im Schnellzugstempo quer durchs Land gereist. Ihr Eindruck, ganz kurz zum Anfang, wo steht Libyen ein Jahr nach dem Aufstand gegen Muammar Gaddafi?
Es gibt viel Licht und es gibt aber auch viel Schatten, wenn man das so ganz kurz sagt. Also die Menschen sind immer noch sehr positiv gestimmt über den Sturz Gaddafis. Das bereuen eigentlich nur sehr, sehr wenige, zumindest von denen, die dagegen waren. Aber viele sehen eben auch, dass sich manches nicht so entwickelt hat seit August, seit dem Fall Tripolis oder seit der Befreiung, eben dem Tod Gaddafis im Oktober, wie sie sich das erhoffen.
Für Entsetzen sorgte hier bei uns die Meldung der Médecins Sans Frontières, die ihre Arbeit in Libyen eingestellt haben, weil in Gefängnissen in Libyen gefoltert wird. Sie waren in einem solchen Gefängnis, im Militärgefängnis in Misrata. Was haben Sie dort angetroffen?
Die Ärzte ohne Grenzen haben sich zurückgezogen aus den Gefängnissen im Januar, nachdem sie aufgefordert wurden, praktisch Gefangene wiederherzurichten zwischen zwei Verhören, bei denen sie ganz augenscheinlich gefoltert wurden. Und die Behörden haben darauf auch nicht reagiert. Wir sind in das Gefängnis gekommen und man sieht dann einen riesigen, wie so eine Betonhalle oder so ein Betonraum, in dem die Gefangenen in Etagenbetten sind und einige von ihnen, also auch in der Krankenstation, zeigen, soweit man das eben beurteilen kann, wenn man nicht Mediziner ist, klare Anzeichen von Folter. Man sieht ja schon, ob jemand eine Schussverletzung hat oder eben von Bomben oder sowas oder ob eben über den ganzen Körper gleichmäßig verteilt Spuren sind von Schlägen, Brandverletzungen. Und das, was die Menschen uns erzählt haben, ist einfach furchtbar, dass sie uns gesagt haben, sie sind geschlagen worden bei Verhören, bevor sie ins Gefängnis gekommen sind, aber eben auch bei Verhören, während sie im Gefängnis waren und zu Verhören wegtransportiert wurden, mit Elektrokabeln oder mit Metallruten, mit Ketten. Sie sind mit Elektroschocks gequält worden und sie sind sogar vergewaltigt worden.
Konnten Sie mit den Gefangenen ohne Zeugen sprechen?
Ja, man muss dazu sagen, dass also die Leute, mit denen wir gesprochen haben, gesagt haben, sie fühlen sich im Gefängnis sehr sicher. Die Folter und die Verhöre geschehen außerhalb des Gefängnisses. Und der Gefängnisleiter, Sheikh Fathi, ist jemand, der diese Folter auch ablehnt und uns das Gefängnis geöffnet hat, uns auch mit den Gefangenen praktisch alleine gelassen hat. Und als dann kein Wärter mehr in Sichtweite war, haben die Gefangenen eben, als sie merken, es schaut überhaupt keiner mehr zu, was eben möglich war, haben die Gefangenen eben, da ist es praktisch aus denen rausgebrochen. Also sie waren immer noch befangen, während Wärter daneben standen, aber als wir dann alleine mit ihnen waren, haben sie eigentlich von ihrer Angst erzählt und auch von dem, was sie erlebt haben.
Also ich habe Sie richtig verstanden, die Leute fühlen sich im Gefängnis sicher.
Ja, die Leute fühlen sich im Gefängnis sicher. Das war ganz, ganz offensichtlich, dass sie gesagt haben, also Sheikh Fathi beschützt uns. Viele Gefangene wollen nicht mal aus dem Gefängnis raus. Also einige könnten wahrscheinlich auch ausbrechen, wenn sie wollten, weil sie Angst haben, dass draußen sie auch vor Lynchjustiz nicht sicher sind. Die Verhöre geschehen in den Verhörzentren von, wenn man so will, quasi staatlichen oder offiziellen staatlichen Strukturen. Beispielsweise vom Geheimdienst der Neuen Nationalen Armee.
Sie konnten auch mit jemandem sprechen, der sozusagen der Befehlshaber dieser Folterer ist. Schildern Sie uns doch bitte diese Begegnung.
Also dabei handelt es sich um den Chef des National Army Security Service, also praktisch des Sicherheitsdienstes der Neuen Nationalen Armee. Ibrahim Beitelmal, die Gefangenen fürchten ihn und die Gefangenen sagen, er ist derjenige, der die Verhöre anordnet und der eben auch die Folter anordnet. Und wir haben ihn dann getroffen und haben ihn damit konfrontiert und er streitet ab, dass es Folter während der Verhöre in seiner Einrichtung gibt. Er sagt, das gibt es nicht. Er sagt, Ärzte ohne Grenzen wird einen neuen Bericht schreiben müssen. und Ärzte ohne Grenzen wird sich entschuldigen und dann könne man überlegen, wie sie in die Gefängnisse zurückkehren. Und er sagt, er habe Ärzte in die Gefängnisse geschickt, er habe medizinische Apparate in die Gefängnisse geschickt. Wir haben dann allerdings im Militärgefängnis nachgefragt und dort sagte uns der Gefängnisdirektor, es sind weder Ärzte angekommen noch medizinische Geräte.
Folter wird also abgestritten vom Verantwortlichen, aber man kann schon sagen, Sie haben Spuren von Folter mit Ihren eigenen Augen gesehen.
Ja, das haben wir. Und ich bin auch inzwischen überzeugt, dass die Leute, wenn es um diese Dinge geht, dann auch nicht lügen. Ich bin kein Mediziner, aber man sieht schon Spuren von Schlägen. Die Leute haben uns erzählt, ein Mann hat uns erzählt, er hatte eine Metallplatte im Bein, wie so eine Platine, weil er einen schwierigen Bruch hatte. Und während der Folter seien diese Platine rausgerissen worden. Also da sind Sachen passiert, man will das gar nicht. Man will sich gar nicht vorstellen, was bei diesen Verhören geschieht.
Sie sagen, das passiert bei Verhören. Was ist Ihr Eindruck? Ist das Folter als Vergeltung oder wird da wirklich etwas verhört, wo man Informationen haben will?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Mein Eindruck ist, dass es beides ist. Am Anfang, nach dem Fall von Tripolis im August, auch nach dem Tod Gaddafis, als die Gaddafi-Kämpfer und eben auch viele andere, die im Verdacht standen, Gaddafi-Loyalisten zu sein, gefangen genommen wurden. Da ging es sicher auch darum, Informationen zu bekommen. Und darum wird es heute auch noch gehen, könnte ich mir vorstellen. Aber mein Eindruck ist, nachdem was die Gefangenen gesagt haben, dass das nicht das Einzige ist. Es werden auch Menschen festgehalten, bei denen man annehmen kann, dass sie nicht mal gekämpft haben, dass sie einfach nur die falsche Adresse haben, dass sie in Sirte wohnen, der ehemaligen Gaddafi-Hochburg. Und Eingefangene hat mir gesagt, während des ganzen Verhörs und der ganzen Quälerei ist ihm nicht eine Frage gestellt worden.
Unter diesen Umständen ist es wahrscheinlich besonders wichtig, dass Libyen möglichst bald ein funktionierendes Rechtssystem bekommt.
Ja, das wäre natürlich zu wünschen, ein funktionierendes Rechtssystem oder, wenn man so will, eine funktionierende staatliche Kontrolle. Das ist ja im Moment gerade die Rivalität, die sich dort abspielt. Der alte Staat ist weggebrochen, dieses Fantasiegebilde, was sich Gaddafi ausgedacht hat, dieser Volksmassenstaat basierend auf Spitzelei und revolutionären Komitees und einer gewaltsam durchgesetzten Ideologie, das ist weggebrochen, aber die neuen staatlichen Strukturen sind sehr, sehr schwach. Und die Richter, die im Moment, wenn sie aburteilen, im Amt sind, sind natürlich die alten Richter Gaddafis. Das Problem ist, dass viele dieser Gefängnisse, nicht das in Misrata, aber viele andere Gefängnisse, überhaupt nicht staatlichen Strukturen unterstehen, sondern zu vielen dieser neuen Milizen gehören, die im Laufe des Krieges entstanden sind und die jetzt eben ein ganz gefährliches Eigenleben entwickelt haben mit eigenen Interessen und einer eigenen Agenda und die sich praktisch staatlicher Kontrolle entziehen.
Ich möchte auf das Thema noch zurückkommen, aber bleiben wir noch in Misrata, in diesem Gefängnis, wo Sie waren. Waren Sie danach in einem Museum über den Krieg? Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, das nennt sich das Märtyrermuseum von Ali Hassan Gabr und ist ein altes Geschäft, ich glaube sogar ein Möbelgeschäft oder sowas in der Art. Und vorne sieht man praktisch wie so ein kleines Freiluftmuseum, sieht man alle möglichen Arten von Waffen, schwere MGs, Patronenhülsen und Granatwerfer. Also alles das, was Leute offenbar abgegeben haben. Und wenn man reingeht, sieht man, das ist allerdings nicht nur in Misrata, sondern in anderen Städten auch so, sieht man praktisch diese obligatorische Wand an Bildern der Märtyrer, die gestorben sind. Und dann aber auch Bilder, was für uns natürlich dann schon sehr ungewöhnlich ist, einfach auch eine Wand mit Bildern von Kriegsverletzungen, also mit ganz schlimmen Bildern von Menschen mit zerplatzten Schädeln und abgerissenen Gliedmaßen, also derartige Dinge, die praktisch noch, wo es dann einfach nochmal darum geht, auch diese monatelange Belagerung von Misrata und den Kampf gegen Gaddafi zu würdigen. Ein aktuelleres Exponat, wenn man so will, ist ein Stuhl, aus dem praktisch Nägel ragen. Und zwar auf der Sitzfläche und hinten an der Lehne. Und das ist der Stuhl für den künftigen Präsidenten, der jetzt klar machen soll, wie schwierig es ist, in Libyen Präsident zu sein. Also da schon eine neuere Exponate, die schon so eine gewisse Ironie zeigen.
Gab es nebst Ihnen auch andere Besucher im Museum?
Ja, als wir da waren, war jetzt nicht der Andrang so sehr groß, aber es gibt ein großes Interesse. Und wir haben einen Mann getroffen, der mit seiner dreijährigen Tochter da war. Und dann haben wir natürlich auch gefragt, warum er kommt. Und dann sagte er, die Welt soll sehen, was in Misrata geschehen ist während der Zeit dieser Belagerung. Und auf die Frage, ob denn seine Tochter, wie sie denn reagiert auf diese schrecklichen Bilder, auch von diesen Verletzungen, da sagte er, naja, die ist ja noch so klein, sie versteht ja gar nicht, worum es geht. Und ob denn, dann haben wir ihn auch gefragt, ob denn das Museum das auch wiedergibt, das, was er erlebt hat während des Krieges, auch während der Belagerung. Und dann sagte er, ja, es wäre ein Versuch, aber die Wirklichkeit wäre eben bei weitem schlimmer gewesen und das Museum kann dem nicht annähernd gerecht werden.
Da würden sich die Psychologen wahrscheinlich die Haare raufen bei der Argumentation, dass das Mädchen das wahrscheinlich nicht versteht. Ist es denn eine Art Verarbeitung für die Menschen dort?
Man muss das, glaube ich, so sehen. Also es gibt diese Kriegsmuseen, wenn man so will, gibt es nicht nur in Misrata. Es gibt in Benghazi eines, wo auch Waffen ausgestellt werden, aber beispielsweise auch aus Waffenschrott neu angefertigte, wie so Schrottskulpturen. Es gibt in Sintan genau das Gegenteil. Da gibt es praktisch einen Garten, also Sintan, ein Ort 120 Kilometer von Tripolis entfernt im Süden. Da gibt es praktisch so eine Art Garten, nur aus Waffen, wo dann leere Bomben Hülsen einen Weg flanieren und es dann so ein riesiges Feld gibt, nur mit Patronenhülsen. Es ist, glaube ich, ein Weg der Verarbeitung. Also mein Eindruck war, als ich diese Bilder gesehen habe in Misrata von diesen aufgeplatzten Schädeln, dass im Grunde genommen diese Stadt selber noch ist wie eine offene Wunde und die ganze Erinnerung daran ist das eben auch.
So, zur Erinnerung, Misrata ist die drittgrößte Stadt des Landes. Sie war belagert worden von den Truppen Gaddafis von März bis Mai letzten Jahres. Und Misrata gehört in dem Sinne zu den Gewinnerstädten, wie auch Sintan, die Sie erwähnt haben. Wie geht es den Leuten denn?
Also in Misrata sieht man, es ist ja eine Straße in Misrata, wo sozusagen die Front in diese Stadt während der Belagerung reingerat, wo auf den Dächern die Scharfschützen der Gaddafi-Truppen waren. Die Tripolisstraße, die ist sehr, sehr zerstört. Also der Rest, da sind die Häuser beschädigt, man sieht auch kaum ein Haus ohne Einschusslöcher. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, Misrata ist eine zerstörte Stadt. Es ist eine Stadt, die sicherlich traumatisiert ist durch diese Belagerung, aber wo schon der Wille da ist, wieder aufzubauen. Man sieht einzelne neue Geschäfte, mit Sicherheit mit privatem Geld. Mein Eindruck ist nicht, dass Geld aus Tripolis oder aus Benghazi, wo der Nationalrat sitzt, dass da jetzt schon sehr viel Geld fließt. Das ist ja auch alles noch sehr frisch. Der Krieg ist erst 4 Monate vorbei. Aber in Sintan und auch in Misrata, wo die Stämme und auch die Milizen sind, die für sich in Anspruch nehmen und eben auch zu Recht, dass sie Tripolis befreit haben. Diese Menschen und vor allen Dingen eben die Milizen leiten daraus einen politischen Anspruch ab für das neue Libyen. Und die Milizen haben sich zu einem großen Teil verselbstständigt im ganzen Land und die Milizen von Sintan und Misrata gelten heute als die mächtigsten. Wenn sie nach Misrata fahren, also da ist über der Straße aus Containern, aus Frachtcontainern, haben die Misrata wie so einen improvisierten Grenzübergang gemacht und dahinter haben sie ein Flaggenmeer. Und es ist, als ob man, wenn man Misrata betritt, als ob man in ein anderes Land reist. Was schon beweist, da ist eine Stadt, die sich sehr isoliert gefühlt hat und die das Gefühl hat, wir sind Misrata und es gibt den Rest von Libyen.
Sieht man eigentlich noch viele Waffen im Straßenbild? Es ist ja offenbar schwer, die Bevölkerung jetzt wieder zu entwaffnen.
Ja, man sieht vor allen Dingen natürlich auch im ganzen Land, also überall dort, wo sehr gekämpft wurde, Reste von Waffen, Reste von Munition, auch Munition, die nicht explodiert ist. Und das ist natürlich auch ein Problem. Um die Revolutionsfeierlichkeiten, die ja jetzt in diesen Tagen stattfinden, sieht man wieder mehr Pickups mit schweren Maschinengewehren darauf. Man sieht wieder mehr Milizen auch im Straßenbild. Das ist zwischendurch mal weniger geworden, weil die Bevölkerung das auch inzwischen ablehnt in den Städten. Aber die Spannung während der Revolutionsfeierlichkeiten sind sehr groß, ja, weil einfach die Angst da ist, dass möglicherweise die Gaddafi-Loyalisten, diejenigen, die das neue Libyen ablehnen, die neue Regierung ablehnen, versuchen könnten, ein Coup zu machen, Unruhe zu stiften, Anschläge zu machen. Das heißt, man sieht speziell während der letzten Tage, hat man wieder mehr Waffen gesehen. Und sie sind auch vorher nie verschwunden.
Auf Ihrer Reise sind Sie auch in die Stadt der Verlierer gekommen, in Sirte, die so lange zu Gaddafi gehalten hatte. War dort die Stimmung jetzt anders im Vergleich zu den anderen beiden Städten?
Ja, in Sirte war die Stimmung, hat sich sehr, sehr unterschieden. Sirte ist die Verliererstadt, wie Sie es gesagt haben, und Sirte ist natürlich sehr bitter. Die Rebellen in Sirte, diejenigen, die sich gegen Gaddafi aufgelehnt haben mit einem hohen Risiko, die selber möglicherweise auf Seiten der Rebellen gekämpft haben, sind verbittert, weil ihre Stadt, was einige Viertel angeht, komplett zerstört ist. Es gibt ein Viertel, in dem sich Gaddafi am Ende verschanzt hat. Das nennt sich Nummer 2. Und dieses Viertel sieht aus wie die Bilder, die man aus Grozny kennt, also während des Tschetschenienkrieges, wie man sie früher aus Kabul kannte oder aus Grozny kannte. Also wirklich, wo Häuser komplett eingesunken sind. Die Hauptstraßen sind sehr beschädigt. Das Kongresszentrum, wo afrikanische Gipfel abgehalten wurden, ist im Grunde genommen nicht mehr benutzbar. Also alle diese pompösen Bauten, die Gaddafi in Sirte errichtet hat, wo er ja seine zweite Hauptstadt errichten wollte, das alles ist in Schutt und Asche gelegt worden. Und die Menschen, also die Rebellen in Sirte, sind verbittert, weil sie sagen, wir waren gegen Gaddafi, aber musste man deshalb die ganze Stadt zerstören? Wir sind doch auch Kinder dieser Stadt, das ist doch auch unsere Heimat. Wir zahlen praktisch den doppelten Preis. Wir haben vorher gezahlt als Rebellen und jetzt zahlen wir, weil wir Einwohner von Sirte sind. Und es gibt natürlich immer noch eine große, große Anzahl von Gaddafi-Anhängern in Sirte.
Und wagen die das öffentlich zu sagen, dass sie eigentlich immer noch für Gaddafi sind und sich wünschten, er wäre noch da?
Je nachdem, wo man ist, also je nachdem auch in welcher Begleitung man ist und in welchem Kontext das passiert. Wir haben ein Krankenhaus besucht, in dem die Ärzte und die Mediziner, auch die Schwestern, das irgendwann sehr, sehr offen gesagt haben. Wo wir auch mit Leuten gesprochen haben, die ganz klar gesagt haben, wir wünschten uns, er wäre noch da und ich wünschte, ich wäre mit Muammar gestorben und 90% in unserem Krankenhaus sind auf unserer Seite. Und dann hat sich die absurde Situation ergeben, dass es natürlich, es hat den Machtwechsel gegeben, das Krankenhaus hat einen neuen Direktor, der zwar in Sirte geboren ist, aber zwischendurch in Misrata, der gegnerischen Stadt, gelebt hat. Und dann hat es einen anderen Arzt gegeben, der sein Büro auch in den Rebellenfarben bemalt hat und ganz klar zu den Rebellen gehörte und uns dann aber, als wir alleine waren, gesagt hat, es gäbe sehr, sehr große Spannungen. Der Rest der Mediziner und der Rest der Kollegen würde praktisch nicht mit ihm reden, weil sie Angst haben, dass er sie denunziert bei den neuen Machthabern. Und in dem Moment, wo aber andere Ärzte reinkamen, die eben offensichtlich immer noch zu Gaddafi gehören, ist er verstummt und hat dann gar nicht mehr geredet. Also in diesem Krankenhaus hatten wir den Eindruck, es ist fast wie eine verkehrte Welt. Da herrscht immer noch die Anhänglichkeit an Gaddafi, denn Sirte hat einfach so sehr profitiert von Gaddafi. Sirte ist reich geworden, Sirte war ein Fischerdorf.
Während des Aufstands hatte man schon Angst, dass Libyen ohne Gaddafi in mehrere Teile zerfallen würde, weil nur er das Land zusammengehalten hatte, hatte man damals gedacht. Sonst gäbe es eine Teilung nach Stämmen. Religion spielte damals ja kaum eine Rolle. Jetzt, nachdem Sie das Land gesehen haben, ist diese Angst berechtigt.
Ja, im Moment muss man sagen, nach dem Zusammenbruch dieses Massenvolksstaates, dieser Kreation, dieser politischen Fantasie und Ideologie von Gaddafi, sind die Stämme die Ordnungsmacht, auf die die Menschen zurückgreifen. Das gefällt nicht allen, aber es ist, im Moment muss man vielleicht sagen, verhindern die Stämme noch größere Anarchie und noch größeres Chaos. Das heißt, die Stammesführer haben im Moment quasi staatliche Funktion. Und die Regierung wird von vielen als schwach empfunden. Der Übergangsrat, der während der Revolution die Rebellen nach außen vertreten hat und lange Zeit so etwas war wie das Gesicht des neuen Libyen, ist sehr in die Kritik geraten, weil er immer noch intransparent ist, weil die Sitzungen im Geheimen stattfinden, weil immer noch nicht ganz klar ist, wer darin sitzt. Das hatte früher während des Krieges Gründe, die mit der Sicherheit zu tun hatten. Da gab es eben nur einige, die an die Öffentlichkeit getreten sind. Aber jetzt begreifen die Leute das gar nicht mehr. Sie wollen wissen, was die tun. Sie wollen wissen, was der Übergangsrat mit den Geldern macht, die aus der neuen Ölproduktion kommen. Und sie haben das Gefühl, dass da oben etwas geschieht, was mit ihnen gar nichts zu tun hat. Und dass beispielsweise auch die neue Regierung, die eingesetzt wurde, ihre Macht gar nicht bis zu ihnen ausdehnen kann und gar nicht ausüben kann.
Wir haben schon von den Milizen gesprochen, die das Land bis zu einem gewissen Grad auch, ich denke, man kann schon sagen, auch bedrohen oder terrorisieren. Ich habe hier Eine Medienmitteilung von Amnesty International vor mir, die den Titel trägt: Libyen außer Kontrollen, Milizen für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich. Wenn ich da das Zitat des Präsidenten des Übergangsrates anschaue, er glaubt, dass er und die Regierung 60-70% dieser Milizen in 2 Monaten in die Armee und die Polizei integriert haben, dann ist das eine Illusion.
Ja, zumindest ist es sehr ehrgeizig, würde ich sagen. Also ich kann es mir im Moment nicht so richtig vorstellen. Ich denke, vielleicht ist es gar nicht ungewöhnlich, dass es jetzt diesen Machtkampf auch gibt. Ich glaube, so muss man es einfach sehen. Es geht darum, welchen Einfluss und welche Mitsprache die verschiedenen Gruppen und welche Repräsentation die verschiedenen Gruppen in der neuen Regierung in einer politischen Vertretung haben werden. Und die Kunst wird darin bestehen, das in irgendeiner Weise auszubalancieren. Es gibt eine neue Armee, aber die ist schwach und man muss den Milizen irgendwas bieten. Und man darf auch nicht vergessen, diese jugendlichen Kämpfer, die natürlich mit einem unglaublichen Mut und mit einer Kühnheit sich in die Schlacht geworfen haben, das sind ja keine ausgebildeten Soldaten. Das heißt, die Idee, die auch bei Jugendlichen oft ist, ist, dass sie jetzt praktisch irgendeinen Rang bekommen oder irgendetwas bekommen, was sie honoriert. Aber sie haben ja keine Ausbildung. Also es ist sehr schwer. Man kann von den Jugendlichen nicht verlangen, dass sie einfach wieder zurückgehen. Das wollen viele nicht in ihre zivilen Berufe, weil sie nach dem, was sie durchgemacht haben, sich da auch fehl am Platze fühlen, deplatziert, ungebraucht. Das ist natürlich extrem schwierig, in dieses langweilige Dorfleben zurückzugehen. Und auf der anderen Seite muss man für sie etwas schaffen, was dem irgendwie Rechnung trägt. Aber die haben natürlich dann auch oft Vorstellungen, die absolut irrational sind. Das ist sozusagen auf verschiedenen Ebenen, von den politischen Ansprüchen bis hinunter zu den kleinen Kämpfern, das ist so die Spannungslage zu dieser Aussage.
In diesem schwierigen Umfeld möchte ich noch zum Schluss der Sendung, Frau Zekri, noch anschauen, welche Rolle eigentlich Katar spielt in dieser ganzen Situation. Ich habe hier die Analyse der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Und da steht, das Emirat Katar hat nicht nur die Protestbewegungen in Nordafrika und im Nahen Osten allgemein unterstützt, besonders über den Sender Al Jazeera. Gezielt förderte man auch in allen arabischen Staaten islamistische Kräfte, die nun dank dieser Hilfe in Tunesien, Libyen und Ägypten die stärkste Kraft im Land geworden sind. In Syrien könnten sie das nächste Regime stürzen. Dabei operiert Katar nicht nur mit der passiven Rückendeckung des Westens, sondern in Libyen und Syrien auch mit seiner aktiven Unterstützung. Also übt Katar auch heute noch einen Einfluss aus in Libyen?
Ja, zumindest versuchen sie das. So dankbar die Libyer auch sind, dass Katar während des Krieges die Rebellen finanziert hat, ausgerüstet hat, dass sie sie ausgebildet haben, so misstrauisch ist man jetzt natürlich, weil viele Libyer das Gefühl haben, daraus leiten sich jetzt politische Ansprüche ab und Katar möchte eben da seine Agenda durchsetzen, die auf eine sehr, sehr eigenartige Weise pro-westlich und anti-westlich ist. Und wir haben beispielsweise einen Milizenchef getroffen, der selber Islamist ist und der dann den schönen Satz gesagt hat, ja, man wäre ja Katar sehr dankbar, aber jetzt wäre es auch gut und sie sollten sich schämen, dass sie weiterhin versuchen, in Libyen die Agenda zu bestimmen. Und dann sagt der andererseits aber auch den schönen Satz, naja, sie haben uns ja geholfen und Geschenke sind nie umsonst. Also den Versuch, in Libyen die Agenda zu bestimmen, indem sie beispielsweise beinharte Islamisten wie den Militärkommandeur von Tripolis, Abdelhakim Belhadj, unterstützen, der in Afghanistan gekämpft hat, der mit den Taliban gekämpft hat, dem immer wieder Kontakte auch zu Al-Qaida nachgesagt werden. Das ist in Libyen bekannt und viele sind sehr misstrauisch. Und ja, das geschieht bis heute. Und mein Eindruck ist, dass beispielsweise in Syrien, was Katars Vorsitz angeht, der aktuelle Vorsitz der Arabischen Liga, wo sie sich ja sehr, sehr stark machen gegen Syrien, dass der Westen das nicht bis zum Ende überreißt. Dass das, was heute an vermeintlicher Wertegemeinschaft da ist, auch über Katars Sender Al Jazeera, diese Propagierung von Freiheit und Demokratisierung und Parteienpluralismus und den Sturz des Tyrannen, dass dahinter eine Agenda steckt, die sich mit der des Westens nicht deckt. Und die sich eben, das muss man in Libyen sagen, auch nicht mit der deckt, die viele Menschen in Libyen haben. Und mit Syrien muss man sehen, das ist einfach im Moment noch eine offene Frage.
Hieße das denn, dass quasi durch die Hintertür in beiden Ländern möglicherweise Al-Qaida reinkäme?
Also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass Katar Al-Qaida stützt. Das Al-Qaida ist während der arabischen Aufstände überrumpelt worden und hat am Anfang ganz schwach ausgesehen und versucht aber jetzt natürlich, es hat Meldungen gegeben, dass sie versuchen nach Libyen reinzukommen. Es sind wohl einzelne Kämpfer. Der US-Geheimdienst hat jetzt gesagt, es gäbe auch Kämpfer von Al-Qaida, die aus, beispielsweise aus dem Irak wieder nach Syrien einsickern. Und der Chef von Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, hat aufgerufen, die Kämpfer, die Mujahedin in Syrien zu unterstützen. Das ist alles sehr schwer nachzuweisen. Dass Al-Qaida ein Interesse daran hat, in diesen Ländern Fuß zu fassen, dass Al-Qaida immer dort einzudringen versucht, wo Staaten schwach sind, das liegt auf der Hand.
Sonja Zekri, halten wir zum Schluss inne. Am 17. Februar vor einem Jahr begann der Aufstand, ein Jahr später, heute. Welche Zukunft hat Libyen?
Ich würde über Libyen sagen, dasselbe, was man eigentlich über alle Staaten des arabischen Frühlings oder der arabischen Volksaufstände sagen muss. Es ist alles drin. Ich sehe in keinem dieser Länder, dass man irgendwo gesicherte Aussagen über die Zukunft oder auch nur über das politische System sagen kann. Tunesien ist mit Sicherheit am weitesten, aber auch dort ist die Zukunft, hängt von sehr, sehr vielen verschiedenen Faktoren ab. Insofern, es bleibt spannend.
Sonja Zekri, besten Dank für dieses Gespräch.
Bitteschön.
Tagesgespräch, ein Jahr nach dem Aufstand gegen Muammar Gaddafi in Libyen. Das war Sonja Zekri, die Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, die in den letzten Tagen in Libyen unterwegs war.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.